Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich darf ganz herzlich Professor Bernhard Paxen begrüßen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Ihr Name ist vor allen Dingen Menschen bekannt, die sich mit dem Thema Kommunikation beschäftigen. Da kommen viele Studenten nicht dran vorbei. Ihre Bücher sind Lehrmaterial. Sie haben unter anderem auch zusammen mit Friedemann Schulz von Thun geschrieben. Kommunikation als Lebenskunst, haben viele weitere Schriften veröffentlicht. Die große Gereiztheit ist vor einer Weile erschienen. Ich möchte trotzdem mit der Lebenskunst beginnen. Wie definieren Sie für sich denn Kommunikation?
Na, Kommunikation ist ein Austausch. Viele sagen, es ist eine Informationsübertragung. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Kommunikation in einem guten Sinne ist eine gelingende Begegnung. Man erfährt etwas vom anderen und man kann ihm etwas mitteilen, erreicht ihn tatsächlich. Und in diesem Sinne gilt ganz radikal, die Qualität der Kommunikation bestimmt in einem sehr unmittelbaren Sinne die Qualität unseres Lebens. Wie redet man mit anderen? Wie redet man mit sich selbst? Geht mit eigenen inneren Strebungen und Stimmungen um? Wie redet man im Konfliktfall, womöglich im Moment der Krankheit oder einer existenziellen Bedrohung?
Wenn Sie über Begegnung und Qualität reden, dann sind aber auch schon Werte gleich dabei, oder?
Unbedingt, ja. Also ich kann mir den Prozess der Kommunikation nicht rein technisch oder abstrakt oder distanziert vorstellen. Ich würde sagen, ja, wir tun gut daran, in einem werteorientierten Sinn über Kommunikation zu sprechen. Das halte ich für nötiger denn je.
Wenn man sich anschreit, ist aber doch durchaus auch Kommunikation.
Das ist durchaus auch Kommunikation und ich bin keineswegs der Anhänger eines totalen Harmoniemodells. Streit muss sein, Auseinandersetzung muss sein, Kontroverse muss sein. Aber der gelingende Austausch ist eigentlich so eine Mischung aus Streicheln und Kratzen, wie Martin Walser mal gesagt hat. Natürlich aus der Sichtbarmachung von Unterschieden, aber auch aus dem Bemühen darum, die Perspektive des anderen tatsächlich zu verstehen. Und ich glaube, das ist in unserer gesellschaftlichen Situation, in Zeiten der Polarisierung und der wechselseitigen Attacken nötiger denn je.
Da sind Sie also schon gleich bei dem Problem. Und Sie beschreiben aber auch die Kommunikation anhand eines Zwei-Ohren-Modells. Was hat es mit dem Zwei-Ohren-Modell auf sich?
Ja, der Kollege Friedemann Schulz von Thun spricht von vier Ohren. Ich spreche von zwei Ohren. Was meine ich damit? Ich behaupte, es gibt ein Ich-Ohr und ein Du-Ohr. Das Ich-Ohr ist die egozentrische Aufmerksamkeit. Hier sind unsere Filter, unsere Urteile und Vorurteile ungeheuer mächtig. Was glaube ich? Was will ich glauben? Was will ich für wahr halten? Das ist die eine Seite.
So was möchte ich gerne hören. So das Bauchpinseln gehört da wahrscheinlich auch dazu,
absolut,
oder?
Absolut. Das Kompliment, aber auch die Überzeugung, die ich ohnehin teile. Und dann sage ich, ja stimmt, guter Mann oder gute Frau, der oder die sagt das, was ich ohnehin für richtig halte.
Anders wird's, wenn Kritik aufkommt.
Ja, genau. Und dann wehrt man die womöglich ab und sagt, ja, das kann ja nicht sein, das ist ja völlig unsinnig, Quatsch. Und dann umzuschalten, sich zu überlegen, in welcher Welt macht das, was der andere mir erzählt, gerade Sinn? In welcher Welt ist es plausibel, wahr, stimmig? Das heißt, mit dem Du-Ohr zuhören, also eine nicht egozentrische Aufmerksamkeit zu praktizieren.
Warum hat denn Friedemann Schulz von Thun noch zwei Ohren mehr beim Vier-Ohren-Modell?
Na gut, er hat so ein eigenes Kommunikationsquadrat mit vier unterschiedlichen Botschaften. Und für mich geht es eben darum, zwei ganz grundlegende Formen, im Grunde genommen sich dem anderen anzunähern, zu beschreiben. Will ich ihn wirklich verstehen, mit dem Du-Ohr in seine Welt eintauchen? Oder geht es darum, dass ich Recht behalte und das Spiel des Widerlegens beginne. Das ist manchmal produktiv und sinnvoll, aber manchmal eben auch nicht.
Wir wollen über die große Gereiztheit sprechen, so der Titel Ihres aktuellen Werks. Untertitel Wege aus der kollektiven Erregung. Ein Beispiel aus der vergangenen Woche für die kollektive Erregung wäre welches?
Nun, es gibt jeden Tag, jede Woche einen Shitstorm, durch die sozialen Netzwerke rauscht. Etwas ist nicht ganz aus der letzten Woche, aber geht auf den Januar zurück. Die Attacken auf Robert Habeck, der gesagt hat, er zieht sich aus Twitter zurück, in einem Moment, in dem nun nach einem Hackerskandal privateste Unterlagen seiner Familien im Netz kursieren. Das fand ich ungeheuer mitleidlos. Die Schärfe, mit der man ihn angegriffen hat. Und da zeigt sich so eine charakteristische Ungerechtigkeit, eine Zusammenballung von Wut, Erregung, Empörung. Alles auf eine Person, alles in eine Richtung. Und das ist manchmal schrecklich.
Aber scheint das nicht schon ein Normalfall zu sein?
Ja, ich hoffe, dass es nicht so bleibt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, wir sind in einer Übergangsphase der Medienentwicklung. Und diese ungehemmten Attacken, der plötzlich schäumende Empörungs- und Wutexzess, all das ist eine Übergangsphase der mentalen Pubertät im Umgang mit den neuen Medienmöglichkeiten. Und wir können uns irgendwann davon lösen und zu einem reiferen, angemesseneren Umgang finden. Denn das Netz hat im Film ja auch was Fantastisches.
Reicht das, das nur auf die Medien zu schieben? Oder muss man da bei dem Beispiel, was Sie nennen, auch auf die Politik schauen und gucken, wie auch eine Politik sich entwickelt und wie weit der Bürger sich vielleicht von der Politik entfernt fühlt?
Ich glaube tatsächlich, man muss auf alle Beteiligten schauen. Natürlich, Politiker müssen nahbar agieren, sollten den Austausch suchen, unbedingt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch das Publikum fragen, ja, sind diese Ansprüche, die man hat an Dauererreichbarkeit, fortwährende Kommunikation, sofortige, unmittelbare Reaktion auf eine E-Mail oder so, sind die eigentlich angemessen und richtig? Also für ein gerechtes Bild braucht es eigentlich so eine Art Beziehungsdreieck. Auf der einen Seite der Politiker, der sich in der einen oder anderen Weise verhält, auf der anderen Seite die klassischen Medien, die Journalistinnen und Journalisten und dann wir alle, die Mitglieder des Publikums, die auf einmal medienmächtig geworden sind, selbst zu Sendern geworden sind.
Aber vielleicht muss man ja auch die Form grundsätzlich hinterfragen. Für einen Politiker ist das die richtige Form, Twitter als Kommunikationsmittel zu wählen, wo Twitter auch oft unterstellt wird, ja, das ist so ein interner Kreis, da bedienen sich Journalisten und womöglich Politiker, aber alle anderen bleiben außen vor.
Sie haben völlig recht, in der Tat. Wer hat Twitter, wer ist auf Twitter unterwegs? Da sieht man, das ist eine relativ begrenzte Auswahl der Gesellschaft. Und in der Tat, für die ausgeruhte Programmarbeit, die ausgeruhte Konzeptentwicklung braucht es natürlich Ruhephasen, auch gewissermaßen Oasen des experimentierenden Denkens. Da überlegt man, da spinnt man, da denkt man nach und sofort Erreichbarkeit, sofort Sichtbarkeit, auch die Sofortkritik, die ist einem kreativitätsfördernden Klima nicht zuträglich.
Und Sie sagen, es braucht Ruhephasen. Ist das schon ein Weg aus der kollektiven Erregung? Was schlagen Sie vor?
Unbedingt, ja. Geschwindigkeit rausnehmen, entschleunigen. Der Netzphilosoph Peter Glaser hat mal gesagt, Information ist im digitalen Zeitalter wahnsinnig schnell. Wahrheit braucht Zeit. Und je schneller man ist, desto mehr Fehler macht man unter Umständen. Und es gibt so eine Art Grundkonflikt, der Grundkonflikt zwischen Geschwindigkeit, man will schnell sein, und Genauigkeit auf der anderen Seite. Und dieser Grundkonflikt, der hat sich im digitalen Zeitalter noch mal dramatisch verschärft.
Ja, und Sie fordern jetzt ein Schulfach Medienerziehung. Gestern, als wir gesagt haben, Sie kommen heute, hat sich gleich SWR1-Hörer Christian Miksch aus Herrenberg per E-Mail ins Studio gemeldet und er schreibt, als Lehrer an einem baden-württembergischen Gymnasium möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es bereits seit 2016 ein solches Fach in der Klasse 5 gibt. Haben Sie dazu schnell recherchiert, Herr Pörksen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich fordere eine sehr umfassende Form der Medienbildung. Ich glaube, wir brauchen eine Medienmündigkeit auf der Höhe der digitalen Zeit. Eine Mischung aus philosophischer Ethik, Technikorientierung, Medienanalyse. Wir müssen Medienpraxis in der Schule trainieren. Wir müssen aber auch uns damit beschäftigen, was ist eigentlich ein gutes, was ist ein schlechtes Argument. Wir müssen die Techniken der Desinformation kennen und von der Irrtumsanfälligkeit des Menschen wissen.
Wie das konkret aussehen kann, vielleicht haben Sie auch da Vorschläge. Christian Miksch aus Herrenberg hatte sich gemeldet und sagte, ja, das gibt es doch schon längst bei uns an den Gymnasien im Land in Klasse 5. Und er hat dann weitergeschrieben und sagt, ja, er hält es für problematisch, wenn von außen nach neuen Fächern gerufen wird. Es gibt verschiedene Forderungen, welche Fächer neu an Schulen eingeführt werden sollen und angeprangert, dass es diese Fächer noch nicht gibt. Allerdings wird von den gleichen Leuten dabei nie gesagt, welche Fächer sie im Ausgleich dafür abschaffen oder beschneiden wollen, denn die Stundenpläne sind voll. Deshalb seine Frage an Sie, von welchem Fach möchten Sie sich denn verabschieden?
Da muss ich sagen, da bin ich der Falsche. Das wäre in der Tat völlig anmaßend, nun in die Schulen hereinzuregieren und zu sagen, das muss gestrichen werden. Aber worauf ich bestehe, in der gegenwärtig laufenden Medienrevolution, in der jeder zum Sender geworden ist, steckt ein großer, noch unverstandener Bildungsauftrag. Im Grunde genommen gilt in Zeiten umherwirbelnder Fake News, wir müssen medienmündig werden als Gesellschaft. Und das ist eine ganz dringende Aufgabe. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist das Umweltbewusstsein entstanden, als Reaktion auf die Ausplünderung des Planeten. Jetzt haben wir eine Phase, in der wir eine Verschmutzung der öffentlichen Außenwelt beobachten können, durch Hasskommunikation, durch Fake News, durch Desinformation. Und darauf zu reagieren, eben auch in den Schulen, in den Bildungsanstalten, auch in den Universitäten. Darauf kommt es mir an.
Fordern Sie nicht etwas, was es schon längst gibt, wenn man mal draufschaut? Das Kultusministerium auf seiner Internetseite schreibt, mit den Bildungsplänen 2016 wurde die Medienbildung in Baden-Württemberg als eine von 6 übergeordneten Leitperspektiven verbindlich eingeführt. Und da gibt es dann fächerintegrativ 8 Kompetenzbereiche. Mediengesellschaft, Medienanalyse, Information und Wissen, Kommunikation und Kooperation, Produktion und Präsentation, Jugendmedienschutz, informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz, informationstechnische Grundlagen. Was fehlt Ihnen denn noch?
Na, mir fehlt eine konkrete Wertebindung und wirklich ein systematischer Ort.
Steckt die da nicht drin?
Nein, aus meiner Sicht nicht, um diese Medienmündigkeit zu trainieren. Worum geht es? Im gewissen Sinne gilt, heute ist jeder zum Sender geworden. Jeder ist medienmächtig geworden, aber noch nicht medienmündig. Im Grunde genommen geht es darum, dass die Grundfragen des guten Journalismus, nämlich was ist glaubwürdige, relevante, überhaupt veröffentlichungsreife Information, dass diese Grundfragen des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung werden.
Müssen Sie sich nicht in den Unterricht erstmal setzen und gucken, ob das, was Sie fordern, nicht auch schon gegeben ist, um es überhaupt beurteilen zu können?
Natürlich lese ich die Bildungspläne, natürlich diskutiere ich mit Leuten aus den Ministerien, natürlich bin ich auch im Unterricht nächste Woche von Schülern eingeladen, die mein Buch über die große Gereiztheit gelesen haben und genau mit mir darüber diskutieren wollen. Also ich gucke mir das sehr genau an. Aber auf der anderen Seite muss man doch sagen, wir diskutieren, wenn wir über Medienbildung reden, viel zu diffus, viel zu allgemein, viel zu technokratisch. Über besseres WLAN, funktionierende Whiteboards, Tablets für alle. Da bin ich überhaupt nicht dagegen. Aber wir müssen im Grunde genommen in einer anderen Schärfe, und davon bin ich zutiefst überzeugt, werteorientiert über die anstehende Medienrevolution sprechen. Die hat etwas Fantastisches. Jeder kann senden, jeder hat eine Stimme. Wunderbar. Aber was sendet er? Was ist ein sinnvolles Argument? Wie unterscheidet man Fake News von seriösen Nachrichten? Was ist überhaupt eine glaubwürdige Quelle? Das muss tatsächlich neu gelehrt und neu gelernt werden.
Aber so scheint es ja auch hier im Bildungsplan drin zu stehen. Das ist jetzt nichts von den Diskussionen, die Sie genannt haben über WLAN und so weiter drin, sondern hier gibt es ja ganz klare, auch konkrete Inhalte.
Da gibt es konkrete Inhalte, aber mir ist die gesamte Anlage der Bildungspläne, unabhängig auch von der Situation in Baden-Württemberg, viel zu diffus. Wenn wir uns angucken, und da gibt es aktuelle Studien dazu, was wissen überhaupt Lehramtsstudierende über die laufende Medienrevolution? Welche Zeitungen lesen sie? Wie schätzen sie Informationen ein? Wie ist ihre Quellenkenntnis und ihr Quellenbewusstsein? Dann sehen sie, dass hier noch ganz viel an Medienbildung fehlt. Und ich versuche immer rauszukommen aus dieser Situation, dass man sofort irgendetwas streichen will. Ich will darauf aufmerksam machen und das gewissermaßen mit einer gewissen Strenge und auch, wenn Sie so wollen, Wucht. Wir haben eine laufende Medienrevolution und die kann man nicht mit ein paar Medienkompetenzseminaren behandeln, sondern da geht es darum, das ist vergleichbar mit der Erfindung der Schrift, mit der Erfindung des Buchdrucks, da geht es darum, wirklich Öffentlichkeit neu zu denken und sie als den geistigen Lebensraum einer liberalen Demokratie zu verstehen.
Jetzt sind Sie aber beim anderen Thema, dass man nämlich bei den Studenten ansetzen müsste, vielleicht dann auch bei den Lehrern. Und Manfred Reinhardt schickt gerade per WhatsApp einen Kommentar und sagt, das, was Sie fordern, ist kein Fall für die Schule, sondern ein Fall für die Universität. Jetzt spinnen wir einfach mal rum. Sie wären Schüler eines Gymnasiums oder noch in der Grundschule, wann auch immer Sie dieses Fach einfordern, und hätten genau diesen Unterricht Medienerziehung. Wie sähe eine Stunde aus, die richtig gut wäre?
Eine Stunde sehe so aus, dass wir uns Fake News Beispiele anschauen würden und seriöse Medien anschauen würden, dass wir vergleichen würden, was ist stimmt, was stimmt nicht, wie kann man das recherchieren, wie kann man eine Bildfälschung erkennen, wie eine Videofälschung entdecken. Damit würden wir uns beschäftigen. Das wäre so eine klassische Übung. Eine zweite wäre das Element der Medienpraxis. Das heißt, man würde selbst das öffentliche Sprechen üben, die Kunst der Rede, sich damit auseinandersetzen, was ist ein sinnvolles Argument und was nicht und wie funktioniert ein guter, respektvoller, einigermaßen respektvoller Streit eigentlich. Ein weiteres Element, man würde die unterschiedlichen Medienberufe und auch Stadien der Medienentwicklung kennenlernen. Was sind Medien eigentlich? Wie funktionieren sie als Werkzeuge der Welterkenntnis? All dies.
Und sportlich für 45 Minuten, das kriegen Sie da gar nicht alles rein. Aber was so wichtig ist, um das auch zu erklären, könnten Sie denn als Lehrkraft dann einen Algorithmus erklären?
Na, das müsste man natürlich können. Also was ist ein Algorithmus? Eine mathematische Entscheidungsprozedur, die unsere Informationsströme reguliert. Und wir haben den Facebook-Algorithmus, im Grunde genommen der mächtigste Algorithmus der Welt, weil er Informationsströme zusammenbringt. fließen lässt oder auch nicht. Das ist das Geheimrezept der Wirklichkeitsproduktion und Konstruktion, das nur Facebook kennt. Und auch darüber gilt es natürlich, sich überhaupt erst einmal klar zu werden.
Weil Algorithmen Wahlen bestimmen können. Und wenn Sie jetzt auf die Lehrkräfte bei uns im Land schauen und sich mit denen unterhalten, sind die in der Lage, all das, was sie einfordern, auch zu unterrichten?
Also das Interessante ist für mich, wenn ich mit Lehrern spreche, es gibt ein ganz hohes Problembewusstsein. Man weiß, da muss etwas getan werden. Aber es braucht eigentlich den systematischen Ort, die große Bildungsanstrengung. Und die sehe ich noch nicht. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf zu meiner Bildungsvision. Ich stelle mir das im Grunde genommen so vor. In den Maximen, in den Prinzipien des guten Journalismus ist eine Ethik für die Allgemeinbildung angelegt. Das finde ich so interessant und das versuche ich in diesem Buch zu entfalten. Was macht ein guter Journalist? Er prüft seine Informationen erst ganz genau. Er sagt, prüfe erst, publiziere später.
Ja, jetzt haben wir aber Fälle erlebt, wo das leider nicht der Fall ist.
Absolut, und das gibt ganz viel schlechten Journalismus. Er analysiert seine Quellen, er versucht seinen eigenen Vorurteilen nicht auf den Leim zu gehen. Er geht nach dem Prinzip vor, höre immer auch die andere Seite. Ein total tolles Prinzip, gerade in Zeiten, in denen die Verständigungsorientierung der Gesellschaft bedroht scheint. Also das heißt, in den Prinzipien des guten Journalismus, wissen, dass es auch viel schlechten Journalismus gibt, ist eine Ethik für die Allgemeinbildung angelegt. Und das hat mich fasziniert auf dem Weg zu diesem Buch.
Ja, Sie machen das ja auch in Ihrer Aufgabe und setzen sich auch mit dem Kultusministerium auseinander. Welche Antworten bekommen Sie denn?
Ich bekomme ganz unterschiedliche Antworten. Natürlich sieht man, dass da draußen ungeheuer viel passiert. Aber wir haben eine föderalistisch zersplitterte Bildungslandschaft und da gewissermaßen einen gemeinsamen Konzeptentwurf landesweit hinzubekommen, das scheint unendlich schwer.
Sind Sie noch Hoffnung, dass das jemals gelingen wird? Voll der Hoffnung? Oder sind Sie pessimistisch und sagen all das? Ich fordere Visionen ein, aber ich weiß, das ist eigentlich eine Utopie.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, im Moment scheint mir diese Bildungsanstrengung weitgehend utopisch. Ich hoffe, dass das gesellschaftliche Bewusstsein wächst. Und wir müssen vielleicht anerkennen, ein solcher Bewusstseinswandel dauert lang. Es hat lange gedauert, bis so etwas wie Umweltbewusstsein entstanden ist. Heute brauchen wir ein Öffentlichkeitsbewusstsein gegen die Vermüllung der öffentlichen Außenwelt. Das dauert vielleicht noch ein bisschen.
Ja, und Sie nennen aber einige Beispiele in Ihrem Buch, wohin unüberlegte Veröffentlichungen führen können. Die können ja vielleicht auch ein Bewusstsein schaffen. Können Sie mal ein Beispiel rausgreifen?
Ja, ich nehme mal ein positives Beispiel in diesen erregten Zeiten, vielleicht ganz schön. Das hat mir viel deutlich gemacht, auch beim Schreiben dieses Buches. Und zwar, da ist eine Martha Payne, ein 9-jähriges Mädchen aus Schottland. Und diese Martha kommt nach Hause zu ihrer Familie und sagt beim Abendessen, ich möchte Journalistin werden. Der Vater sagt, das ist heute gar kein Problem. Jeder kann auf Sendung gehen, gibt ihr die Kamera, richtet ihr einen Blog ein. Und sie überlegt noch beim Abendessen, worüber sie schreiben will und sagt, ja, ich möchte über mein schlechtes Schulessen, das wir täglich in der Kantine da in Schottland bekommen, schreiben. Und zieht dann los und fotografiert und macht ein Foto von einer einzelnen traurigen Krokette, ein wenig Zuckermais, ein irgendwie seltsam aussehendes Stück Pizza und postet das und schreibt darunter, ich bin ein Kind, das wächst, ich werde nicht satt mit einer einzelnen Krokette. Und dann wird ihr Blogbeitrag verlinkt, Zeitungen greifen die Geschichte auf, Radiosender. Die Schulleitung versucht, weil immer mehr Aufregung entsteht, diese Blogbeiträge zu unterbinden. Und das passiert nicht. 1 Million Menschen schauen auf ihren Blog und lesen, was dieses kleine Mädchen da tut. Und das zeigt eigentlich, jeder ist zum Sender geworden. Eine 9-Jährige kann, wenn sie entsprechend für ihr Thema zu faszinieren vermag, ein Thema auf die allgemeine Agenda setzen, nämlich das Essen, das wir unseren Kindern zumuten. Und das ist ein positives Beispiel.
Ja, greift gleich wieder Ihr Zwei-Ohren-Modell. Ne? Da haben viele Menschen auch das gehört, was sie gerne hören wollen. Also Ernährung ist schlecht. Und bei Schule greift das vermutlich auch, dass viele sagen, ja, da muss man speziell drauf gucken. Was passierte dann? Diesem Mädchen wurde dann anschließend aber von der Schulleitung verboten, diese Posts weiter zu veröffentlichen.
Ja, und sie hat dann einen letzten Blogbeitrag geschrieben mit dem Titel Goodbye. Und dann ist die Aufregung erst so richtig losgegangen. Menschen überall auf der Welt haben sich dann zugeschaltet. Die Bild-Zeitung, die New York Times, die Indian Times. Und die Schulleitung hat natürlich ihr Verbot zu veröffentlichen sofort zurückgenommen. Aber Menschen haben auch Geld gespendet. Geld für ein besseres Schulessen. Und dieses kleine Mädchen hat viele tausend britische Pfund eingesammelt. Und dann eines Tages davon eine Schulküche im afrikanischen Malawi eröffnet. Also wirklich mal eine positive Geschichte, die auch zeigt, dass man Erregung, Wut, Empörung kanalisieren kann und vielleicht auch mal Themen von allgemeiner Relevanz und Bedeutung auf die Agenda zu setzen vermag.
Wenn Sie jetzt drauf gucken, Sie verfolgen das Thema ja schon sehr lange. Wenn Sie sagen, ja, um mal ein positives Beispiel zu nennen, die Gewichtung scheint also ganz klar eine andere zu sein.
Ja, im Moment erleben wir eine massive Verwilderung der Sitten, des Tonfalls, die Lust an der Attacke, eine massive Hasskommunikation, auch jede Menge Fake News, die durch die sozialen Netzwerke spülen. Und im Moment ist es so, dass man sagen muss, ja, wir hoffen, es ist eine Übergangsphase und wir lernen einen anderen, reiferen Umgang mit den neuen Medienmöglichkeiten. Denn die sind ja in vielem fantastisch. Wir sind eingetreten in eine Welt des Informationsreichtums und gleichzeitig gibt es jede Menge Wut, jede Menge sinnloses Mobbing-Spektakel da draußen.
Sie ziehen da ja einen Vergleich in Ihrem Buch, Die große Gereiztheit. Diesen Titel haben Sie nicht ohne Grund gewählt, denn das ist ein Kapitel von Thomas Manns Zauberberg. Das hat er geschrieben, ja, man kann sagen, kurz bevor der Erste Weltkrieg ausbrach. Ziehen Sie da Vergleiche, weil es auch gesellschaftlich gerade so brodelt? Nein, sehen Sie den nächsten Weltkrieg, Herr Pörksen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, für mich ist die Analogie, geht die so weit bei Thomas Mann, im Zauberberg, da sind ja Menschen, die versuchen, der Welt abhanden zu kommen. Die sitzen da eingehüllt in ihre dicken Decken und atmen die kalte Bergluft und versuchen, gesund zu werden. Und aus meiner Sicht entfaltet Thomas Mann in diesem wunderbaren Buch auf eine sehr lustige, grelle, fantastisch geschriebene Weise die These, dass es keinen Zauberberg mehr gibt, keinen Ort der Isolation, keine Rückzugsidylle mehr. Und diese These greife ich auf. Im digitalen Zeitalter, im Zeitalter der Vernetzung, ist die Idylle nicht mehr da. Es gibt keinen Zauberberg mehr, keinen Ort der Weltflucht mehr. Wir erleben alles und zwar sofort. Das Banale, das Berührende, das Schreckliche, alles erreicht uns ganz unmittelbar auf dem Smartphone.
Vielleicht müssen wir da ins Ausland gucken und können dann einen Zauberberg im übertragenen Sinne doch noch finden. Frankreich hat die Handynutzung an Schulen beispielsweise gesetzlich verboten. Ist das der richtige Weg?
Ich glaube nicht. Ich denke, es geht um einen reiferen Umgang mit den neuen Medienmöglichkeiten. Natürlich muss das Handy aus sein, wenn man versucht, konzentriert zu lernen, ganz unbedingt. Aber ich bin eigentlich ein Mann, der Bildungsideale verfolgt, der eine Idee von Aufklärung und Medienmündigkeit verfolgt. Das Verbot ist immer erst, und auch das Gesetz ist immer erst das allerletzte Mittel. Vorher geht es um den Diskurs, die Debatte, die Anstrengung, gemeinsame neue Etikette zu erfinden.
Ja, da wird ja vieles debattiert, gerade auch die Wissenschaft wird auch massiv hinterfragt, der Wissenschaftsbetrieb. Für jede Studie gibt es eine Gegenstudie oder es wurden die Rahmenbedingungen verändert. Wie gut, dass ein Medienwissenschaftler heute zu Gast ist, Professor Bernhard Pörksen von der Uni in Tübingen. Ein Thema ja gerade die Feinstaubgrenzwerte und die Diskussion darum. Da wird auch viel Wissenschaftliches hinterfragt und auch ein wissenschaftlicher Betrieb. Wie verfolgen Sie diese Diskussion?
Nun, ich schaue mir die an und man sieht eben, dass hier unterschiedliche Interessengruppen auf einmal auftreten und Leute sagen, ja, wir sind Wissenschaftler, die womöglich dann die Grenzwerte verändern wollen, die aber gar nicht zu diesen Themen geforscht haben und sich nun befähigt fühlen, da zu intervenieren oder Leute, die ein ganz bestimmtes Interesse verfolgen, womöglich in irgendeiner Weise, im Extremfall auch ökonomisch, geschäftlich mit der Autoindustrie verbandelt sind. Also da betreten ganz unterschiedliche Akteure diese
Fläche.
Aber das
sind ausgewiesene Lungenfachärzte darunter, das sind 100 Lungenärzte, also die halten all das, was die sagen, für nicht hinnehmbar und für einfach gesponnen?
Nein, so würde ich nicht argumentieren. Aber ich glaube, man muss sehr genau anschauen, wer ist tatsächlich Experte. Und der Expertenstatus hängt von zwei, drei Dingen ab. Erstens ist man unabhängig. Gibt es irgendeine Form von geschäftlich-ökonomischer Verbindung oder handelt man im Auftrag von jemand anderem? Zweitens, hat man zu diesem Thema geforscht, ja oder nein? Das halte ich für absolut existenziell. Wenn man diese beiden Fragen mit Ja beantworten kann, dann hat man es womöglich mit einem Experten zu tun.
Und da sind ja einige Experten, ausgewiesene Experten auch darunter. Also insofern kann Ihre Kritik an dieser Stelle nicht gelten.
Nein, wenn es in diesem Sinne ausgewiesene Experten sind, dann ist es so. Aber wir haben natürlich bei diesen Unterschriftenlisten auch Leute dabei, die eben nun in irgendeiner Weise mit der Autoindustrie in Verbindung stehen und die man nicht, dem man nicht einfach den Expertenstatus zusprechen kann. Aber Sie sehen da dann noch etwas Allgemeines. Wissen, Faktizität, dass die sogenannten Tatsachen, Wahrheit, ist so umstritten wie nie unter den Bedingungen der Öffentlichkeit. Und unter den Bedingungen einer Öffentlichkeit, die jeden gewissermaßen, die es jedem erlaubt, sich zuzuschalten. Das ist also ein Symptom unserer Zeit, eine Wahrheitskrise.
Ist das nicht gerade gut, auch zu sagen, ja, wir hinterfragen jetzt die Dinge und wir stellen Dinge nochmal auf den Prüfstand, um zu gucken, wie kommen wir der Wahrheit möglichst nah?
Absolut, Sie haben völlig recht. Eigentlich ist Skepsis etwas Tolles. Aber wir leben natürlich auch in einer Zeit der entfesselten Pseudoskepsis. Also da wird die Skepsis zu viel und man glaubt gar niemand mehr. Das ist auch keine Situation. Früher in der Zeit der Netzutopien hatten wir die Auffassung, mehr Information macht uns automatisch mündiger. Ich glaube, von dieser Vorstellung müssen wir Abschied nehmen. Mehr Information erhöht die Chancen der Desinformation. Und das erleben wir leider gegenwärtig im Moment.
Aber das ist doch etwas, wo Sie dann auch Ihren Wissenschaftsbetrieb kritisieren, weil da versuche ich doch an möglichst viel Information zu kommen. Und das ist auch wertvoll. Und so sollte auch das Arbeiten sein. Wenn Sie sich nur fokussieren auf bestimmte Bereiche, dann kann ich doch auch keine gute, seriöse Wissenschaft machen.
Nein, ein guter Wissenschaftler versucht natürlich immer, möglichst viele Informationen zusammenzuziehen. Und er versucht vor allem eines. Er versucht, der allgemein menschlichen Bestätigungssehnsucht zu entkommen. Also wirklich nicht nur nach Belegen für die eigenen Ideen und Hypothesen zu suchen, sondern auch nach Einwänden, nach Gegenbeispielen. Ich finde, sagen, das zeichnet einen guten Wissenschaftler aus.
Passiert das aktuell in der Wissenschaft? Ist die heute noch so? Sie kritisieren ja einiges am Wissenschaftsbetrieb.
Na, ich würde mich vor jedem, ich würde sagen, man kann überhaupt keine Pauschalurteile fällen, überhaupt nicht. Nein, und ich würde auch nicht über die Wissenschaft reden. Ich habe viele, unendlich viele großartige Kolleginnen und Kollegen. Was mich in der Tat beschäftigt, wie kann Wissenschaft gerade in diesen aufgeregten Zeiten eine neue Rolle finden, sich verständlich machen, das eigene Wissen der Gesellschaft in einer anderen Direktheit zur Verfügung stellen. Denn idealerweise ist Wissenschaft eine unabhängige Instanz der Wahrheitssuche und der Wahrheitsfindung.
Statt echter Erkenntnis zählen die Summe der Fördergelder und die Menge der Fachaufsätze. Wenn Sie als Wissenschaftler freie Hand hätten, um den Wissenschaftsbetrieb zu reformieren, was wäre Ihr erster Schritt?
Na, ich glaube, keine grundsätzliche Reform, das wäre völlig anmaßend und absurd. Aber in der Tat, wir haben natürlich Anreizsysteme in der Wissenschaft, die aus meiner Sicht kontraproduktiv sind. Nämlich allein oder zu stark auf die Höhe der Drittmittel zu schauen, zu stark auf die Zahl der Zeitschriftenaufsätze, die in irgendeinem hochgerankten Journal irgendwo in den USA oder in irgendeinem anderen Land der Welt erschienen sind. Warum beschäftigt mich das? Ich glaube, Wissenschaft steht heute vor der Aufgabe, eine ganz andere Form der Dialogorientierung zu pflegen. Wir haben eine dramatische Verschiebung im öffentlichen Raum, eine Veränderung, der Marktplatz der Ideen ändert sich massiv und das ist die große Stunde eigentlich des Dialogs und sollte die große Stunde des Dialogs sein und an dem müssen sich Wissenschaftler beteiligen.
Aber offensichtlich war es ja auch mal anders, wenn Sie es jetzt kritisieren. Also gab es so eine Schnittstelle oder einen Punkt, wo sich das Ganze gewandelt hat, wo plötzlich die Fördergelder und die Veröffentlichungen im Vordergrund standen?
Na, ich denke, es gibt in der Wissenschaftskultur insgesamt und ich würde sagen, ganz ernsthaft gesprochen, meine Universität ist eine rühmliche Ausnahme, weil sie die Solisten genauso erlaubt wie die Teamplayer.
Das müssen Sie ja jetzt auch sagen.
Nein, das muss ich nicht sagen. Ich würde es auch nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Also da gibt es tatsächlich eine ganz andere, auch konzeptionell und strategisch verankerte Dialog- und Relevanzorientierung. Aber ganz generell gesprochen gibt es in den Geistes- und Sozialwissenschaften seit einigen Jahren, seit 10, 15 Jahren, eine viel zu starke Imitation naturwissenschaftlicher Exaktheitsrituale. Ein Abschied vom großen Buch als dem Medium des Denkens, auch dem Medium der Einmischung und eine Orientierung an kleinteiligen Aufsätzen, die sehr wenig gelesen werden. Und ich stehe eigentlich und versuche und bemühe mich um eine Wissenschaft, die gesellschaftszugewandt ist, die das große öffentliche Gespräch um ein paar Ideen, ob das glückt oder nicht, sei dahingestellt, versucht zu bereichern.
Was wäre eine ganz simple Erklärung? Vermutlich die Zeit, die da eine Rolle spielt, weil das kurze Lesen einfach schneller geht, als das große Buch zur Hand zu nehmen?
Ja, und in der Tat, also im wissenschaftsinternen Karrierepoker werden die Höhe der eingeworbenen Drittmittel und die Zahl der Fachaufsätze schlicht und einfach gezählt. Und dieses quantifizierende Denken, ich würde sagen, diese Pseudoökonomie des Geistes, die halte ich für fatal. Sie entzieht dem Öffentlichen, sie entzieht der Gesellschaft Energie. Energie, die wir brauchen für die Debatte, für das Gespräch, für den Disput.
Gibt es denn mehr Wissenschaftler, die so denken wie Sie? Also gäbe es da Möglichkeiten, das zu ändern oder ist auch das eine Utopie?
Nein, das ist keine Utopie. Das gibt zunehmend ein Bemühen, eben dialogisch zu arbeiten, relevanzorientiert zu arbeiten, eben auch an der Universität, von der ich komme. Das ist ganz klar, dass hier so ganz allmählich ein Umdenken einsetzt. Das würde ich schon sagen. Aber es geht wie alles natürlich sehr, sehr lang. Und wir sind in einer gesellschaftlichen Situation, wo wir das Gefühl haben, Zusammenhalt ist bedroht, das Kommunikationsklima wird irgendwie rauer, die Tonlage verändert sich. Und hier braucht es eigentlich eine Dialog- und Einmischungsoffensive von Wissenschaft.
Sie haben Germanistik, Journalistik und Biologie in Hamburg studiert. Wenn Sie jetzt mal an Ihre Studienzeit zurückdenken, gab es da vielleicht so einen Professor, eine Professorin und eine Aussage, wo Sie heute manchmal noch dran denken, Mensch, das war damals ein guter Tipp, den beherzige ich heute noch?
Ja, natürlich. Ich hatte ganz viele, auch sehr starke Lehrer. Einer, der mir gesagt hat, versuche jeden Vorgang nur einmal anzufassen. Das ist das Geheimnis der Effektivität. Neben dem hatte ich jahrelang als studentische Hilfskraft ein Zimmer und habe für ihn gearbeitet. Faszinierend. Aber auch Menschen, mit denen ich dann später publiziert habe und die mir sehr vieles klar gemacht haben. Durch den Dialog, durch das Gespräch. Ich würde sagen, wir Menschen sind Dialogtiere. Also ich habe unendlich viel gelernt im Gespräch.
Und Sie sind Freiburger, sind aber zum Studium nach Hamburg gegangen. Was hat Sie dahin getrieben?
Letztlich mein Interesse an Journalismus. Und ich war fasziniert. Das war die große Zeit der Hochglanzmagazine, Tempo, Wiener, alles Zeitschriften, die es heute nicht mehr gibt. Ich war von denen fasziniert und habe dann für die gearbeitet und bin damals nach Hamburg gegangen in die Redaktion und gesagt, ich möchte hier mitmachen.
Wie kam Biologie dazwischen? Journalismus und Germanistik hängt ja oft zusammen, aber wie war das?
Ich hatte ein paar Monate mal lang die Idee, ich sollte Lehrer werden oder Wissenschaftsjournalist. Und insofern habe ich mehr oder minder lustlos Biologie studiert. Aber ich hoffe, Sie fragen mich jetzt nichts, denn ich bin so irgendwie durch die Biologieprüfung gekommen und könnte jetzt über das Paarungsverhalten der Schwertkerbflinge im Detail Auskunft geben. Aber ich glaube, jenseits dieses Horizonts von Wissen endet dann meine Kenntnis auch sehr schnell.
Aber was ist da bei dem Paarungsverhalten noch hängen geblieben? Was ist da so speziell?
Die machen so bestimmte, und mein Professor hat das damals studiert in einem mexikanischen Bach, die machen so bestimmte merkwürdige Paarungstänze und informieren sich auf diese Art und Weise. Aber wie gesagt, bitte nicht weiter fragen.
Sie haben ja auch Journalismus studiert. Sehen Sie, Sie kritisieren ja auch viel die Medien. Sehen Sie den Berufsstand der Journalisten inzwischen in Gefahr?
Ja, tatsächlich gibt es eine Gefahr und das ist ein riesiges Refinanzierungsproblem des seriösen Journalismus. Die Anzeigenmärkte wandern ins Netz ab. Viel von dem, was auf dem digitalen Werbemarkt passiert, geht zu Google, Facebook, zu den großen digitalen Playern. Und der seriöse Journalismus wird im Grunde genommen, gerät auf zweifache Weise unter Druck. Zum einen gibt es eine massive Vertrauenskrise. Viele Menschen vertrauen Journalistinnen und Journalisten so nicht mehr.
Es ist ja auch gut, kritisch zu sein, das muss man jetzt mal sagen.
Es ist gut, kritisch zu sein, es ist gut, skeptisch zu sein. Man kann aber kritisieren, um zu verbessern oder man kann kritisieren, um zu vernichten. Also es gibt, glaube ich, beide Formen der Kritik und man sollte nicht jede Kritik sofort pauschal abwerten. Aber der zweite Punkt ist ungleich dramatischer, nämlich eine Refinanzierungskrise. Guter Journalismus, intensive Recherche kostet einfach sehr viel Geld. Und wenn die Anzeigen wegbrechen, dann bricht ein Finanzierungsmodell des seriösen Journalismus weg. Sie können mit Dreck sehr viel Geld verdienen und sehr leicht und sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber seriöser Journalismus braucht Zeit.
Ja, aber müssen die Journalisten sich nicht auch an die eigene Nase fassen? Denn ich stelle immer mehr fest, die sitzen in ihren großen Häusern und eigentlich gehört für mich ein Journalist auf die Straße und recherchiert dort und ist im Gespräch dort mit den Menschen. Wie viele Reporter sehen Sie noch auf der Straße?
Da haben Sie unbedingt recht. Also je mehr sich der Journalismus öffnet, je mehr er rausgeht, je unterschiedlicher auch eine Redaktion besetzt ist. Ich halte überhaupt nichts von dem Akademisierungstrend, den wir im Moment beobachten, obwohl ich als Medienwissenschaftler davon profitiere. Je unterschiedlicher eine Redaktion besetzt ist, je vielfältiger, desto besser.
Was meinen Sie mit unterschiedlich?
Naja, auch mal jemand, der früher einen Lastwagen gefahren hat und der womöglich seine Lust am Schreiben entdeckt. Oder jemand, der kein Abitur hat und mittlere Reife. Jemand, der eine ganz andere Wirklichkeit kennt, eine ganz andere Lebenswelt kennt. Das halte ich für unbedingt geboten.
Also doch nicht unterstellen, dass jemand, der nichts gegen Lastwagenfahrer, aber dieses Handwerk, es ist ja auch ein Handwerk, genauso wie ich lernen muss, einen LKW zu fahren, muss ich auch ein journalistisches Handwerk erlernen. Ich kann mich nicht einfach hinsetzen und schreiben, was Sie jetzt hier mit einfordern.
Nein, das fordere ich nicht. Um Gottes Willen, das wäre ein Missverständnis am Ende unseres Gesprächs. Natürlich muss die professionelle Ausbildung sein. Aber sehen Sie, es gibt so viele Anforderungen, auch beim SWR. Was muss man getan haben, um überhaupt in die Nähe eines Volontariats, einer journalistischen Ausbildung zu kommen. Und das würde ich tatsächlich, und das wäre meine Empfehlung, das würde ich tatsächlich überdenken.
Da gibt es tatsächlich auch, da können wir gerade an diesem Beispiel bleiben, wenn Sie auch sagen, früher war es Voraussetzung, ein abgeschlossenes Studium zu haben. Inzwischen denkt man auch in andere Richtungen und sagt, es müssen auch die Charaktere dementsprechend sein. Es zählen nicht nur die ausgesprochen guten Noten. Also da ist sicherlich auch ein Bewusstsein entstanden. Was fordern Sie noch ein?
Das finde ich unbedingt geboten. Unterschiedliche Lebenswirklichkeiten, unterschiedliche Lebenswege, eine Offenheit. Und ich glaube auch, ein Journalismus, der einen Beitrag zur Medienmündigkeit leistet, der sollte sich öffnen. Es sollte ein dialogischer Journalismus sein. Also Tage der offenen Tür, Schule und Zeitung.
Ja.
Auch die gibt es alles.
Ich muss Ihnen nur leider unterbrechen. Ich gucke schockiert auf die Uhr. Wir haben die Zeit dermaßen überschritten. Aber ich sage herzlichen Dank. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Bernhard Parkson, alles Gute Ihnen.
Eins gehört.